Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Telefon ist Ursula Nothelle-Wildfeuer. Sie ist Professorin für praktische Theologie an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Und vor allem ist sie dort tätig im Bereich christliche Gesellschafts- bzw. Soziallehre. Frau Nothelle-Wildfeuer, guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Schulz.
Also Fratelli Tutti, so heißt dieser Text, alle Brüder. Da müssen wir doch kurz einmal über diese Brüderlichkeit sprechen. Sie als katholische Theologin, wie brüderlich können Sie sich fühlen als Frau?
Ich sollte mich ja brüderlich fühlen, das heißt mit eingeschlossen fühlen. Der Titel ist schon der Anlass, der eigentlich schon vor der Veröffentlichung der Enzyklika ja für viel Aufsehen gesorgt hat. Und ich hätte mir auch einen Titel gewünscht, wo ich nicht nur mitgedacht, sondern tatsächlich auch mitgenannt wäre. Also wir haben ja sofort aus dem Vatikan gehört, das sei ein Zitat des heiligen Franziskus und deswegen könne man das nicht ändern. So gesehen stimmt es. Ich denke mir nur, man hätte natürlich im Bewusstsein, dass nicht nur in Deutschland und nicht nur in den deutschsprachigen Kontexten, sondern an vielen Stellen dieser Welt diese Thematik durchaus virulent ist, man hätte einen Titel finden können, der in Anspielung, aber nicht in Zitat, auch die Schwestern mit aufnimmt.
Jetzt ist im Vorfeld insgesamt viel spekuliert worden. Was steht denn drin? Und jetzt, was drin steht, bewegt sich, so wie ich das sehe, im Rahmen eigentlich dessen, was man erwarten konnte. Gab es etwas, was Sie überrascht hat? Gab es etwas, was Ihnen fehlt?
Ja, es gibt viele Detailprobleme, die genannt werden. Da kann man jetzt sagen, in der Liste fehlt noch dies und das. Da komme ich gleich zu, was mir fehlt. Was ganz wichtig und überraschend war, für mich ist dieser Punkt, den er doch relativ ausführlich macht, zu Krieg und Friedensethik auf der anderen Seite und auch zu der Frage, wie Versöhnung zwischen Völkern und Volksgruppen gehen kann. Also diese starke Insistieren auf Dialog und immer wieder auch mit Worten ausfechten, Positionen finden. Der Begriff des Kompromisses fällt nicht, aber im Sinne einer guten ethischen Argumentationsfigur läuft das darauf hinaus, also sich zu verständigen. Zum Krieg finden wir dort die ganz klare Aussage, nie wieder Krieg. Und damit sagt er deutlich das, was die Tradition der Ethik eigentlich kennt, nämlich die naturrechtlich begründete Rede vom gerechten Krieg geht nicht mehr. Er sagt, die technischen, technologischen Möglichkeiten im Blick auf Waffen einerseits und zum anderen das, was man sich als Gründe dann immer wieder zurechtgelegt hat, andererseits macht sehr deutlich, dass das einfach nicht mehr geht, weil der Schaden auf jeden Fall einen potenziellen Nutzen überwiegt. Dann überraschend, das ist auch noch ein Punkt, nicht mehr ganz überraschend, aber doch, dass es unter der Perspektive Geschwisterlichkeit noch drinsteht, ist der Punkt zur Todesstrafe, was er ja im Sommer 2018 als Änderung des Katechismus auch schon deutlich verkündigt hatte. Das sagt er jetzt hier noch einmal. Todesstrafe und auch lebenslange Haftstrafe geht unter dieser Perspektive, dass jedem die Würde unverbrüchlich zukommt, aus seiner Perspektive und christlich begründet nicht.
Dann gehen wir mal in die Kritik. Was fehlt Ihnen?
Was mir fehlt, ist als erstes und vielleicht das, was aus unserem Diskussionskontext, auch innerkirchlichen Diskussionskontext, bei ihm sonst immer angeklungen ist, die Verbindung zwischen Ethik und Ekklesiologie. Will heißen, die Verbindung dessen, was Kirche in die Gesellschaft hinein, also ad extra fordert oder propagiert oder fordert, ist zu viel gesagt. Also als Empfehlung gibt oder er sagt ja, als demütigen Beitrag einbringt. Das aber rückgebunden an unser eigenes System innerhalb der Kirche oder die Strukturen in der Kirche, die Debatten dort, wohl wissend, dass wir eigentlich nur dann glaubwürdig sein können, wenn wir uns an den gleichen eigenen Kriterien messen lassen.
Also wenn ich Sie da richtig verstehe, ist Ihnen der Papst Franziskus an der Stelle zu wenig selbstkritisch, was die eigene Institution angeht?
Ja, nun kann man in klassisch sozialethischer Tradition sagen, naja, die Sozialenzykliken sind immer das Instrument gewesen, sich mit Problemen der Gesellschaft zu beschäftigen. Das, was innerhalb der Kirche passiert, ist eigentlich noch in keiner Sozialenzyklika Thema gewesen. Aber ich glaube eben, gerade deswegen, weil er das so oft miteinander verbunden hat, und ich meine mit großem Recht, die Kirche hat keine Glaubwürdigkeit in diesen Fragen, wenn sie nicht selber sich auch messen lässt daran. Wir merken es ja an der Debatte um die Frage nach dem Verhältnis der Geschlechter.
Jetzt steht im Mittelpunkt dieses Textes die Erzählung vom barmherzigen Samariter. Man kann sie deuten als Aufforderung, anderen zu helfen im Alltag, als individuelle Aufforderung. Der Papst deutet sie sozusagen als kollektive, als politische Forderung auch im internationalen Maßstab. Kann das überzeugend sein und kann das sozusagen auch der Komplexität von Politik und vor allem auch Weltpolitik annähernd gerecht werden?
Also ich glaube, dass es interessant ist, dass er das so macht, weil es gerade in der Debatte um Flucht und Migration theologisch und auch sozialethisch und politisch auch immer wieder Äußerungen gab, dass dieses Gleichnis eben eigentlich nur auf der individuellen Ebene überhaupt verfängt und auf der strukturellen, institutionellen Ebene gar keine Bedeutung hat. Das greift er auf und sagt, bringt sogar Beispiele. Er sagt, wenn jemand einem älteren Menschen über den Fluss hilft, dann ist das individualethisch, eben Nächstenliebe. Und wenn ein Land oder eine Kommune oder was er da sagt, eine Brücke baut und damit langfristig so eine Struktur schafft, dann ist das genauso Ausdruck dieser Nächstenliebe. Also er macht sehr deutlich, es geht ihm darum, dass auch politische Maßnahmen orientiert sind an dem, was die Menschen wirklich brauchen.
Ja, aber das würde doch jede Politikerin und jeder Politiker von sich behaupten, dass dem schon jetzt so ist. Ist es nicht ein bisschen naiv, jetzt zu fordern, grundiert eure politischen Entscheidungsprozesse mit Liebe?
Ich glaube, ja, man kann, wenn man das so oberflächlich sieht und sagt, ja, jeder macht das ja schon, dann ist es naiv und auch nicht neu. Wenn man aber seine Analyse im Hintergrund hat, also was er beispielsweise zum Thema Populismus und wiederaufkommende engstirnige Nationalismen betrifft, wenn man diese Analyse sieht, dann ist schon klar, was er als Kontrastfolie im Hintergrund hat und wozu er dann sagt, es darf euch nicht vorrangig darum gehen, Mehrheiten zu kriegen oder in den sozialen Medien so und so viel Klicks zu kriegen oder solche oberflächlichen Erfolgskriterien, sondern es muss tatsächlich darum gehen, dass es das Gemeinwohl, das weltweite, das jeweils nationale Gemeinwohl im Vordergrund ist. Und das macht er ja dann sehr differenziert, wie wir es von ihm auch kennen, an der Frage nach den Flüchtlingen deutlich. Da ist Politik gerade nicht der Ort, wo es um die Menschen geht.
Wir sind noch mitten in der Corona-Zeit und die Frage, wie wollen wir eigentlich nach Corona leben, in der Zeit, wenn diese Pandemie dann irgendwann vorbei sein könnte, ist das auch ein bisschen der Versuch von Franziskus für die katholische Kirche, eben für diese Post-Corona-Zeit eine gewisse Gestaltungshoheit zu sichern und auch vielleicht ein bisschen Bewegung in seine, ich sag jetzt mal, stagnierende Amtszeit noch zu bringen?
Also diese, wenn ich das jetzt bejahen würde, würde sich das für mich zu sehr anhören nach einem Versuch, für die Kirche zu retten, was zu retten ist. So lese ich diesen Text überhaupt nicht. Also die Corona-Zeit spielt natürlich eine wichtige Rolle, aber die Enzyklika war offensichtlich, oder die Arbeit an der Enzyklika war offensichtlich schon angefangen, dann kam Corona dazwischen, sodass das eigentlich das Brennglas oder die Lupe ist, unter der die Probleme, die er versucht zu analysieren, nochmal deutlicher gesehen hat. Und er will auch nicht für die Kirche eine Deutungs- oder Gestaltungshoheit sichern, sondern es fällt da der für unsere Zeit ja doch sehr ungewöhnliche Begriff der Demut, aus der heraus er einen Beitrag zu einer Gesellschaftsordnung, zu einer Neugestaltung von Welt und Gesellschaft leisten will, die eben einen anderen Fokus als nur technokratisches und institutionelles hat. Und da glaube ich, geht es nicht um das, was er für sich oder für die Kirche daraus schlagen will.
Papst Franziskus hat seine dritte Enzyklika veröffentlicht oder seine zweite, je nachdem, wie man zählt. Darüber habe ich gesprochen mit Ursula Nothelle-Wildfeuer, Professorin für praktische Theologie an der Universität Freiburg. Dankeschön.
Gerne.